Ein kurzes Wort lesen. Da wird schon ein Filmausschnitt vorbereitet, den ich gleich zeigen werde. Und zwar aus Sacharja, Kapitel 2, das Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 2, im Vers 12, da steht dieser bekannte Satz, wo Gott spricht zu dem Volk Israel. Sacharja 2, 12. Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Ihr Lieben, morgen ist der 9. November, ist ein geschichtsträchtiger Tag. Diesen Tag möchte ich zum Anlass nehmen für meine Predigt heute. Vom 9. auf den 10. November brannten Synagogen, wurden jüdische Geschäftshäuser demoliert und viele Juden verhaftet und ermordet. Diese Nacht wurde als Reichskristallnacht oder Reichspogromnacht, ist in die Geschichte eingegangen und war sozusagen der Ausgangspunkt der organisierten Judenverfolgung und Judenvernichtung im Naziregime. Und dieser Tag jährt sich morgen zum 77. Mal. Auch interessant, 77 Mal. Es ist ein Bild für uns, ein Mahnbild nach wie vor für unsere Zeit, die wir nie vergessen dürfen, von dieser Art von Antisemitismus, wo wir sehen, wohin Antisemitismus führen kann, denn von dieser Reichspogromnacht geht eine direkte Linie zum Holocaust und der Ermordung von 6 Millionen Juden. Und gerade uns als Ichtys-Gemeinde und als Teil der Elia-Christengemeinden ist das natürlich ein besonderer Aufruf, dass wir uns dessen bewusst werden, dass Antisemitismus nicht eine Sache ist, die der Vergangenheit angehört, die irgendwann einmal groß war, aber heute nicht mehr. Nun, ich möchte euch jetzt gleich einen kleinen Ausschnitt einer Dokumentation zeigen, dann Beginn von 45 Minuten, aber ich zeige nur 5, 6 Minuten. Eine Dokumentation, die 2013 gemacht wurde, um uns ein bisschen hineinzuführen in das, was das damals bedeutet hat. Nun zur Vorgeschichte. Es gab ja schon davor viele Jahre von antisemitischer Propaganda im nationalsozialistischen Deutschland, die dazu geführt hat, das ist nicht aus dem Nichts gekommen, sondern das war ja schon vorher vorbereitet. Der unmittelbare Anlass waren zwei Dinge. Es war am 9. November eine Hetzrede von Josef Goebbels, der Propagandaminister, die er in München gehalten hat und die für viele Parteifunktionäre so geklungen hat, wie wenn er aufrufen würde, dass überall in ganz Deutschland und Österreich in dieser Nacht dann verschiedene Gruppierungen, nationalsozialistische Gruppierungen, dann losschlagen und Brandstiftungen, Raubüberfälle auf Geschäfte und dann auch Verhaftung von vielen Juden und auch ihre Ermordung in dieser einen Nacht. Und das hat dann eine Linie ausgelöst. Diese Brandrede von Josef Goebbels hatte zwei Tage davor den Anlass, auch unter anderem, dass in Paris am 7. November ist ein Attentat geschehen auf einen deutschen Diplomaten in der deutschen Botschaft in Paris. Und dieses Attentat von einem 17-jährigen polnischen Juden, Herschel Grünspan war sein Name, der ist mit einer Waffe in das deutsche Konsulat und hat dort diesen Diplomaten erschossen. Und er wollte damit aufmerksam machen auf das Leid, das seine Eltern, seine Großeltern in Deutschland erfahren haben, weil sie kurz vorher aus Deutschland ausgetrieben worden sind und unter schrecklichen Bedingungen leben mussten. Und da wollte er nicht zuschauen und wollte die Welt auf sich oder auf dieses Problem aufmerksam machen. Das war natürlich ein gefundenes Fressen um nun sozusagen dem Judentum insgesamt diese Schuld zuzuschieben und nun einfach diese Sache auszulösen. Also ein antisemitischer Ausbruch, sondern in einer besonderen Weise über ganz Deutschland, über ganz Österreich. Und ich zeige euch ein paar Bilder, die euch da mit hineinnehmen, uns mit hineinnehmen sollen in das, was damals geschehen ist. Und ich möchte dann ein bisschen etwas darüber sagen, nicht über diesen Geschichtsakt, sondern mehr über dieses große Thema des Antisemitismus und der Überwindung des Antisemitismus, was eine wichtige Aufgabe ist für uns als Christen aus den Nationen. Antisemitismus in seiner schlimmsten Form, wie er hier begonnen hat. Schlagen wir einen Bogen in unsere Zeit heute. Ich möchte euch einige Zitate vorlesen, die stammen aus einem Interview, das ein sehr bekannter Wissenschaftler unserer Tage, ein Wiener Professor für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, Maximilian Gottschlich, getätigt hat. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die große Ablehnung, wie antisemitisch ist Österreich, vor 3 Jahren erschienen. Ich kenne ihn persönlich, diesen Professor. Ich wurde vor einigen Jahren eingeladen, an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen, an der er auch teilgenommen hat. Da haben wir uns kennengelernt, auch zu einem Thema Christen und Juden. Und er wurde von der Zeitschrift News interviewt im Zusammenhang mit der Herausgabe seines Buches. Und da habe ich aus diesem Interview ein paar Zitate herausgenommen, weil er einer der besten Kenner ist, auch der Situation des heutigen Österreich und des Antisemitismus in Österreich. Schauen wir uns einmal einige dieser Zitate, die er hier gemacht hat, an. Unter dem Stichwort, dass man immer Frage stelle und dann kommen Antworten. Er antwortet mehr als anderswo. Er vorher sagte, es gibt überall in Europa Antisemitismus, auch natürlich in Österreich. Aber dann mehr als anderswo gibt es in der österreichischen Gesellschaft eine antisemitische Immunschwäche. Interessantes Wort. Eine verminderte Widerstandskraft gegen den antisemitischen Virus. Auch das ist ein interessantes Wort. Wir würden sagen, in den antisemitischen Geist. Er bezeichnet das so. Das emotionale Klima hierzulande macht es dem Antisemitismus leicht. 12% der Österreicher sind heute der Meinung, es wäre besser, keine Juden im Land zu haben. 22% sagen, wir brauchen Politiker, die etwas gegen den jüdischen Einfluss tun. 44% glauben, dass die Juden zu viel Einfluss in der Geschäftswelt haben. Das ist alarmierend genug. Im Zusammenhang mit dieser These, dass Österreich ja das erste Opfer des nationalsozialistischen Regimes geworden ist und nicht freiwillig Hitler hereingelassen hat, sondern überfallen wurde so gleichsam. Es war das erste Opfer, daher ist die Schuld für den Holocaust, liegt nicht in Österreich, sondern in Deutschland. Und auf diese Opfertheorie ist ja dann viel aufgebaut worden. Und dazu sagt er in diesem Interview, wer sich selbst als Opfer sieht, kann das Leid der wirklichen Opfer ignorieren und verdrängen. Die Opferlüge, das ist etwas, was in einer Deklaration aus Moskau von den Alliierten über Österreich ausgesprochen wurde, dass sie die ersten Opfer des nationalsozialistischen Regimes waren. Darauf hat sich dann Österreich bezogen. Also diese Opferlüge war der Gründungsmythos der Zweiten Republik. Die Österreicher haben sich darin bequem eingerichtet. Der Holocaust wurde als bedauerliche Begleiterscheinung des Krieges heruntergespielt und der aus der Nazizeit nachwirkende Antisemitismus geleugnet und klein geredet. Alles Zitat von Maximilian Gottschlich. Er schreibt, er redet auch etwas über Schuldabwehr, das ist immer auf eine Frage, die ihm gestellt wurde, und da sagt er, man wollte nach dem Krieg die überlebenden Juden nicht. Denn sie waren das schlechte Gewissen für die Österreicher. Daher haben Politik und Nachkriegsmedien alles dazu getan, die zurückgekehrten Juden möglichst auszugrenzen und aus der öffentlichen Wahrnehmung auszublenden. Die pragmatische, aber unmoralische Formel lautet also, das ist sehr gut formuliert, kein Jude, wenn er im Lande ist, ja, kein Antisemitismus, keine Schuld. Wenn wir die Juden rauslassen, aus Österreich sie gar nicht mehr hereinlassen, Zurückkehrende, dann gibt's keinen Antisemitismus und damit ist auch die Schuldfrage nicht mehr in der Bevölkerung präsent. Der Mechanismus der Schuldabwehr funktioniert auch heute noch. Nur ist an die Stelle der Juden der Staat Israel getreten. Das ist eine neue Form des Antisemitismus. Ich komme gleich noch einmal drauf. 42% der Österreicher stimmen der Meinung zu, dass sich die Israelis den Palästinensern gegenüber verhalten wie die Nazis gegenüber den Juden. Das ist alarmierend. 42% der Österreicher stellen diesen Vergleich an. Dieses Stereotyp, die Juden sind an allem schuld, konstatiert Maximilian Gottschlich auch als eine Haltung, die gegenwärtig immer noch in der Bevölkerung ist. Sie, die Juden, sagt er, bleiben für viele das, was sie immer waren. Ein Objekt des Hasses, der irrational ist. Für alles Übel in der Welt wurden und werden die Juden verantwortlich gemacht. Heute dient dafür Israel, also der Staat, als Projektionsfläche. Für 59% der Europäer gelten der jüdische Staat und seine Politik als die größte Bedrohung des Weltfriedens. In Österreich sind sogar 69% dieser Meinung. Das sind nur einige Zitate aus einer Umfrage, aus diesem Interview, das Professor Gottschlich hier gemacht hat. Und ihr Lieben, dieser Antisemitismus ist ein Gift, das durch Generationen und Generationen immer und immer wieder durchgeht. Und das ist bewusst der Bevölkerung. Was mein Anliegen ist Folgendes. Es wird ja heute in der Gesellschaft sehr viel gesprochen darüber, dass man eben gegen Antisemitismus und andere Dinge, dass Toleranz geübt werden muss. Und da werden immer wieder verschiedene Dinge in eine Reihe gestellt. Also Rassismus, Fremdenhass, Antisemitismus und so weiter. Und das ist richtig, das ist gut so. Antisemitismus wird immer eingereiht unter die anderen Dinge, die ich genannt habe. Aber das Problem ist, dass wir den Antisemitismus nicht so leicht einreihen können in diese anderen Dinge, wo man also wie gegen andere Rassen und gegen andere Völker und gegen Fremde man tolerant sein muss, wo muss man auch den Juden tolerant gegenüber sein. Ihr Lieben, da ist ein großer Mangel an Verständnis, was der Antisemitismus eigentlich wirklich ist. Der Antisemitismus ragt aus diesen Ismen einmal noch hervor, aus einem ganz bestimmten Grund. Und wir als Christen müssen das immer wieder uns bewusst machen, weil wir sonst nicht in der rechten Weise Vorbilder sein dürfen, wie man den Antisemitismus überwindet. Das, was ich hier sage, sind alles bekannte Dinge, aber ich will es aus Anlass des 9. November noch einmal vor Augen führen. Lasst mich ein bisschen diesen Antisemitismus, in welchen Formen, der hat ja verschiedene Formen und Gesichter, ein wenig darstellen. Dieser Antisemitismus in seinen verschiedenen Gesichtern. Na, das war jetzt zu viel. Muss ich nochmal zurückgehen. Ja. Na, da fehlt jetzt was dazwischen. Tut mir leid, da ist jetzt ein Bild irgendwo dazwischen weggerutscht. Bitte? Dieses Bild, was, ja, jetzt müsste eins kommen, mit den vier, ja genau, das ist es. Dankeschön. Das erste Gesicht des Antisemitismus ist sozusagen der sogenannte soziale Antisemitismus, den es natürlich schon lange gibt. Ich will die gar nicht lange beschreiben, sondern immer nur mit Schlagworten bezeichnen, wo es darum geht zu sagen, die Juden, das sind die Ausbeuter. Das sind die Geldjuden. Ihr erinnert euch an die ganze Diskussion jetzt um diese FPÖ-Abgeordnete, die ausgeschlossen wurde aus der FPÖ, weil sie sich zu einem Posting gestellt hat, das in Facebook oder irgendeinem sozialen Medien aufgetaucht ist. Und da wurde natürlich das auch noch einmal hervorgebracht. Dieses Posting hatte Sätze wie, die zionistischen Geldjuden weltweit sind das Problem. Europa und im Besonderen Deutschland sollen nach dem Willen der zionistischen Juden als wirtschaftliche Konkurrenz gegenüber den USA ein für alle Mal ausgeschaltet werden und so weiter und so fort. Dazu hat sich diese Politikerin gestellt. Also hier diese Ausbeutung, die von dem Juden aus ein Klischee, das heute noch genauso in dieser Weise geht. Jetzt probiere ich es, ob es funktioniert. Nein. Ja, bitte. Ja, jetzt der nächste. Der politische Antisemitismus ist wieder eine andere Spielform, Gesicht, aber das gehört natürlich alles zusammen und hat eine Verbindung miteinander, wo die Juden dargestellt werden als diejenigen, die die Weltherrschaft einnehmen wollen. Dazu gibt es viele Verschwörungstheorien. Das dritte ist der rassistische Antisemitismus. Die Juden sind von Natur aus minderwertig und böse, deswegen müssen sie vernichtet werden. Das war dann die Sache des Nationalsozialismus ganz besonders darauf zu beziehen. Und heute hat der Antisemitismus vor allem diese Züge, der antizionistische Antisemitismus. Das heißt schon, wie vorher in dem Film auch ausgedrückt wurde, in dem Interview von Maximilian Gottschlich, dass sich nun die Abwertung, die Abneigung, der Hass, wie auch immer, sich gegen Israel als Staat richtet, nicht mehr nur gegen Juden. In Österreich gibt es ja nicht mehr so viele Juden, aber jetzt geht das Ganze Richtung Staat, Antizionismus, das ist die Bewegung, der Zionismus, die Bewegung, die den Staat Israel hervorgebracht hat. Und dort wird man immer wieder mit diesen Parolen konfrontiert, nämlich mit dem Klischee, die Juden sind diejenigen, die anderen etwas wegnehmen. Sozialer Antisemitismus, sie sind Ausbeuter. Die Juden haben den Arabern und Palästinensern das Land gestohlen. Geschichtlich unhaltbar. Das ist einfach ein Märchen. Ja? Ich sage nur, das sind die Parolen, die immer wieder vorkommen. Und deswegen auch, weil sie das Übel sind, weil sie ja dort den Konflikt ausgelöst haben, sind sie allein schuld an dem sogenannten israelisch-palästinensischen Konflikt und all diesen Dingen. Also die ganze Welt richtet sich gegen Israel, die meisten UNO-Resolutionen sind gegen Israel. Das ist dieser antizionistische Antisemitismus, der sich nicht die Mühe macht, geschichtlich Dinge aufzuarbeiten und wirklich hinzuschauen, was wirklich passiert. Aber nun, ihr Lieben, das sind nur verschiedene Formen. Der nächste, und jetzt wird es wahrscheinlich gehen, ja, schauen wir einmal so. Na, da gehört noch was dazu. Johannes, du musst mir jetzt helfen, leider. Ja, das, gut. Die Wurzel jedes Antisemitismus ist der religiöse Antisemitismus. Und da sind wir jetzt mit im Spiel. Der religiöse Antisemitismus ist der Nährboden von Anfang an gewesen für alle Judenfeindschaft, Ablehnung gegen Israel, Judenhass, bis hin zur Ermordung der Juden. Auch Hitler hat sich auf den religiösen Antisemitismus berufen. Er hat Luther zitiert und viele andere, die davon gesprochen haben, zündet ihre Synagogen an und so weiter und so fort. Dieser religiöse Antisemitismus, und das ist jetzt etwas ganz Wichtiges, mir gefällt das so gut in diesem Interview, dass Professor Gottschlich diesen antisemitischen Virus benannt hat. Ich sage statt Virus Gift. Es ist ein Gift, das irrational ist. Es lässt sich gar nicht genau begründen. Wenn man einen Menschen, der antisemitisch denkt, fragt, warum ist er antisemitisch, er kann es gar nicht begründen. In 90% der Fälle ist irrational. Warum? Weil im Grunde genommen, und das sollten wir als Christen uns bewusst machen, Und da hängt auch eine Lösung dann mit zusammen, weil dieser Antisemitismus nicht bloß menschlich gesteuert, sondern vor allem dämonisch gesteuert ist. Darf ich es mal mit einem ganz einfachen Schlagwort sagen, ihr versteht das, wenn ich das so sage, der Erfinder des Antisemitismus ist Satan. Nicht irgendwelche Menschen, die irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht haben, irgendwann einmal und dann hat sich irgendwas aufgebaut. Das hat einen Grund. Diese dämonischen Mächte, die ja eine absolute Wirklichkeit sind, man braucht ja nur das Leben von Jesus anschauen, wie sehr er mit dämonischen Mächten immer wieder konfrontiert wurde und dämonische Mächte zurückgewiesen haben, als eine reale Wirklichkeit, nicht als ein Märchen, als eine Vorstellung, die sich heute in der Zeit der Aufklärung schon auflöst. Nein, nein. Diese satanischen, dämonischen Mächte sind real. Und sie stecken von Anfang an hinter jeder Form und vor allem hinter den sogenannten religiösen Antisemitismus. Versuche ich es noch einmal weiter? Na. Ja. Gut, ich lasse es dort. Das hat einen Grund, ihr Lieben. Und ich möchte euch das mit diesem Bild hier vor Augen führen. Ganz ein einfaches Schema. Das Volk Israel ist in das Visier des Feindes Gottes, also der dämonischen Mächte und des Satans gekommen aus diesem Grund. Weil nämlich Gott, ich sage es jetzt einmal sehr einfach, eine Entscheidung getroffen hat. Nämlich die Entscheidung, dass er ein Volk aus den Nationen auswählen wird, um dieses Volk so zu gebrauchen in dieser Welt wie kein anderes Volk. Nämlich es zum Zeugen zu machen für ihn. Also er wollte durch ein Volk, das er selber schafft, sich selber, Gott wollte sich selber einer ganzen Welt, alle Nationen in dieser Erde bekannt machen. Das nennt man offenbaren. Er wollte sich bekannt machen, wer er ist und was er für die Menschen tut. Also sein Wesen und sein Werk in dieser Welt wollte er bekannt machen durch ein Volk. Also sein Wesen und sein Heilswerk und vor allem, was er zum Heil der Menschen, zur Errettung der Menschen, zur Befreiung der Menschen von ihrer Schuld getan hat in dieser Welt. Weil ohne dieses Heilswerk, das Gott getan hat, vor allem dann in Jesus, der auch ein Jude war, wäre die Welt verloren. Und zur Rettung der Welt, zum Segen für die Welt, hat Gott ein Volk erschaffen. Und ich sag's noch einmal und immer wieder, ich werde nicht müde darüber zu reden, Gott hat dieses Volk geschaffen. Er hat es nicht ausgewählt aus vorhandenen Völkern. Sehr wichtig. Er hat nicht herumgeschaut und gesagt, welches Volk eignet sich am besten der damaligen Völker, sondern er hat es geschaffen mit einem Mann, Abraham. Und um zu dokumentieren, dass er dieses Volk schafft und jetzt auch nicht auf natürliche Art und Weise dieses Volk wächst, hat er am Anfang der Geschichte zweimal bei der Fortpflanzung von Abraham weg ein Wunder getan. Der erste Nachkomme, der Nachkomme Abrahams, war nicht der erste, aber der zweite, der durch den Gott sozusagen das Volk Israel in die Wirklichkeit bringen wollte, war Isaak. Wie ist Isaak geboren? Von einer Frau, die 90 Jahre alt war und unfruchtbar. Und auch nicht mehr in der Lage war zu gebären. Das hat Gott ganz bewusst so gemacht. Er wollte damit zeigen, ich schaffe dieses Volk. Durch ein Wunder hat es begonnen. In der nächsten Generation, Isaak hat eine Frau geheiratet, Rebekka. Sie war auch unfruchtbar. Durch ein Wunder Gottes, durch ein Eingreifen Gottes, es wird auch so berichtet, hat dann die Rebekka, ist in die Rebekka schwanger geworden und hat dann Jakob und dann Esau gezeugt. Und Jakob wurde dann der Stammvater der 12 Stämme Israels. Gott hat dieses Volk geschaffen. Er hat es deutlich gemacht, immer wieder. Das ist ein Volk, das ich schaffe. Das ist ein Volk, das mein Eigentum ist. Das ist ein Volk, das mein Werkzeug ist für alle Nationen dieser Welt. Und ich schaffe dieses Volk nicht, um es zu bevorzugen, sondern ich schaffe es, damit es einen Dienst ausübt in dieser Welt. Denn durch dieses Volk und in diesem Volk werde ich alles machen, was zum Heil der Welt wichtig ist. Ihr Lieben, wenn wir das nicht verstehen, dann verstehen wir die Bedeutung Israels nicht. Ihr Lieben, aus diesem Grunde, weil Gott einmal eine Entscheidung getroffen hat, dieses Volk hervorzurufen, deswegen ist es ein außergewöhnliches, ein Volk, das nicht ausgetauscht werden kann. Es ist unverwechselbar. Es ist einmalig in der Geschichte. Und deswegen ist die Gegnerschaft gegen Israel etwas anderes als die Gegnerschaft gegen andere fremden Völker. Versteht ihr, was ich meine? Biblisch gesehen, aus der Sichtweise, theologischen Sichtweise der Bibel heraus, ist es gar nicht anders zu verstehen. Und deswegen ist der Antisemitismus noch einmal etwas anderes als Rassismus allgemein oder Fremdenfeindlichkeit allgemein oder was auch immer. Das ist schlimm, alles, das muss genauso bekämpft werden. Aber ich sage, der Antisemitismus ist da nicht so leicht einzureihen, er ist viel mehr. Er ist eine deutliche, unmittelbare Gegnerschaft gegen Gott. Deswegen sagt Gott in diesem Wort, das ich gelesen habe, wer euch Juden antastet, das heißt, wer gegen euch ist, wer euch verflucht, wer euch verfolgt, wer Schlechtes will für euch, der tastet das Empfindlichste in meinem Körper an, nämlich meinen Augapfel. Das heißt, der bekommt es mit mir zu tun. Deswegen sagt Gott auch zu Abraham, wer dich segnet, den will ich segnen. Wer aber dich und deine Nachkommen verflucht, der kommt auch unter einen Fluch von mir. Ihr Lieben, da ist ein Unterschied. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig zu verstehen, dass dieser Antisemitismus, der hier eine Entscheidung Gottes war, nicht der Antisemitismus, sondern die Erwählung Israels, eine Entscheidung Gottes war, dass wir da noch in einer ganz anderen Herausforderung stehen, wie wir diesem Volke Israel begegnen. Das hat nichts damit zu tun, dass das Volk Israel von ihrer menschlichen Qualität her besser oder schlechter werden als wir. Sie sind genauso Menschen wie wir. Sie sind genauso sündig, machen genauso blöde Sachen und wir können genauso kritisiert werden wie wir. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Es hat mit ihrer Erwählung zu tun. Das haben sie nicht selber gemacht. Sie selber haben sich nicht erwählt, sondern Gott hat sie erwählt. Und er hat gesagt, das ist mein Volk, das ist mein Eigentum, mein Werkzeug. Mit diesem Werkzeug handle ich zum Heil und zum Segen für die ganze Welt. Israel ist von Gott gesetzt zum Segen für die Welt, nicht zum Fluch. Und das ist den dämonischen Mächten der größte Dorn im Auge. Darum von Anfang an, ihr Lieben, gibt es Strategien, wie diese dämonischen Mächte mit Hilfe von Menschen, natürlich immer so, gegen dieses Volk vorgehen. Können wir das nächste Bild zeigen? Diese Formen des religiösen Antisemitismus sind drei Strategien. Bleiben wir mal bei dieser ersten. Drei Strategien, die sozusagen diese Mächte der Finsternis erfunden haben und wo sie in ihrem Wirken Menschen hineingenommen haben, dass sie das ausführen, ist zunächst einmal in Form von Verfolgung und Auslöschung. Es war immer die Absicht des Feindes Gottes, das sind die dämonischen Mächte, ja, dieses Volk Israel auszulöschen. Ich möchte es ganz bewusst sagen, die Frage bei Israel war nie, wie können wir dieses Volk unterdrücken, dass es nicht so wichtig ist, nicht so viel Wirkung hat. Die Frage war immer, wie können wir es auslöschen, ausradieren. Denn wenn Israel ausradiert wird, dann ist das der größte Angriff gegen Gott. Dann ist nämlich Gott ein Lügner. Er hat gesagt, er will Israel benutzen, um durch Israel in die Welt das Heil zu bringen. Jesus selber, der Sohn Gottes, sagt, das Heil kommt von den Juden. Also Attacke gegen das israelische Volk ist sozusagen die beste Möglichkeit, um das zu verhindern, was Gott zum Segen durch das jüdische Volk in die Welt hineinbringen wollte. Als Israel ein versklavtes Volk war in Ägypten, 2. Mosebuch, da finden wir schon die erste Maßnahme zur Endlösung Israels. Der Pharao hat befohlen, dass alle männlichen Nachkommen sollten schon nach der Geburt getötet werden. Eine langsame Ausrottung des Volkes Israel ist nicht gelungen, weil die hebräischen, israelischen Hebammen nicht mitgespielt haben. Als Israel aus Ägypten herauszog, nach langen Kämpfen mit dem Pharao und dann an das Meer kamen, wo sie dann vor sich das Meer hatten und hinter sich die ägyptische Armee, da ging es wieder um die Endlösung Israels. Alle Juden waren in Gefahr, die damaligen Juden, das waren ungefähr 1,5 Millionen, die da ausgezogen sind, auf einen Schlag vernichtet zu werden. Denn der Pharao gab den Befehl, tötet sie alle. Gott hat ein Wunder getan, um dieses Volk zu bewahren. Viele hundert Jahre später kam Israel einmal in die Gefangenschaft, babylonische Gefangenschaft, assyrische Gefangenschaft, babylonische Gefangenschaft. Die Babylonier wurden dann abgelöst von den Persern. Und ihr kennt die Geschichte von Esther, ein eigenes Buch in der Bibel, wo davon steht, dass eben ein hoher Beamter, ein persischer Beamter, Haman, aus Hass gegen die Juden, gegen ihre Gottesfrömmigkeit, wollte er, dass der König einen Befehl gibt, dass alle Juden an einem Tag getötet werden. Nächste Form der Endlösung. Da wurde ein Brief geschrieben. Das war die Vorstufe schon ein bisschen, gehen wir jetzt ganz weit, bis zu Hitler. 1942, die Wannsee-Konferenz. Da wurde die Endlösung Israels unterzeichnet. Das gab es schon vorher auch. Der nächste Versuch. Warum? Weil Gott mit dem Volk Israel noch lange nicht fertig ist, weil die Heilsgeschichte, was Gott zum Heil der Welt tut, noch immer nicht vollendet ist. Da kommt noch ein wichtiges Stück. Das hat mit der Wiederkunft Jesu zu tun, das hat mit diesem messianischen Friedensreich zu tun, auf das wir zugehen, wo Israel im Mittelpunkt stehen wird. Wenn es ein Volk Israel nicht mehr gibt, dann kann Gott das nicht mehr durchführen, dann ist er ein Lügner, dann hat er versagt. Dann können wir diesen Gott auch getrost beiseite legen. Und darum ist diese Art von Gegnerschaft gegen das Volk Israel so eine mächtige Sache. Eine zweite Sache ist dieses, was hier steht, die Zerstreuung und Säkularisierung oder Assimilierung. Der Feind Gottes, also diese dämonischen Mächte, haben immer versucht, auch Israel, das Volk Israel, wenn es nicht vernichten kann, dann wenigstens zerstreuen in die ganze Welt. Gibt's mehrere Beispiele dafür. Die letzte war damals 70 nach Christus, als die Römer Israel vernichtet haben und dann in die ganze Welt zerstreut worden sind. Immer mit der Absicht, wenn Israel zerstreut wurde, gab es immer zwei Gefahren. Nämlich, dass sie sich ethnisch oder religiös aus ihrer Identität lösen und in die Völkerwelt aufgehen. Die Assimilierung durch die Zerstreuung. Man lebt eben in einem anderen Volk. Und die österreichischen Juden im 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, das sind sehr viele assimiliert. Für die war es nicht mehr wichtig, Jude zu sein. Wenn aber das Volk seinen Volkscharakter verliert, seine völkische Identität, dann kann Gott nicht mehr dieses Volk auch für die Endzeit gebrauchen. Und dann natürlich auch die religiöse Identität. Dass die religiöse Identität sozusagen ausgelöscht wird. Dass man von seinem Judentum und seinem Glauben an den Gott Israels verabschiedet und eingeht in die Völkerwelt. Ihr Lieben, da haben die Christenheit eine große Rolle gespielt. Die Christenheit. Ab dem 6. 7. Jahrhundert hat man Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, gezwungen dazu, wenn sie sich taufen haben lassen, was der Eintritt in die Kirche war, dass sie sich von ihrem Judentum trennen müssen. Das ist auch ein religiöser Antisemitismus. Sie verlieren ihre religiöse Identität als Juden. Ihr Lieben, wenn ein Jude an Jesus gläubig ist, das wissen wir alle, verliert er seine Identität als Jude nicht, nie und nimmer. Aber wenn er gezwungen wird, sozusagen ins Christentum überzutreten und seine jüdische Vergangenheit abzuleugnen, abzustreiten, nichts mehr damit zu tun zu haben, dann ist das ein religiöser Antisemitismus. Und eine dritte Form ist eine Form, die wiederum jetzt sehr stark mit dem Christentum zu tun hat, wo die dämonischen Mächte, und das ist immer der Hintergrund, den ich betonen möchte, vor allem die Christenheit dazu gebracht hat, eine Theologie zu entwickeln, die man eben Ersatztheologie nennt, in dem Sinne, dass man, wenn man einen Schaden hervorrufen möchte an dem jüdischen Volk, dann ist es eine Möglichkeit, dass man es seiner Erwählung beraubt, seiner Stellung beraubt und ersetzt durch etwas anderes, in die Unbedeutsamkeit absinken lässt. Und das ist von zwei Seiten geschehen. Das erste ist die Enterbung Israels durch die Kirche. Da kann man jetzt einmal diese ganzen, Es ist kurz zusammengefasst, ihr kennt das alle, brauche ich nicht ausführlich darüber reden. Die Kirche hat sich ab dem 3. Jahrhundert von Israel gelöst. Und sie hat sozusagen eine Theologie entwickelt, die auf diesem ersten Satz beruht, weil ihr Juden, wir haben das auch in dem Film gesehen, weil ihr Juden unseren Messias, Jesus, der auch euer Messias war, getötet habt, deswegen seid ihr von Gott verworfen. Der Gottesmordvorwurf, der kam von Christen an Juden. Und so hat man gesagt, Gott hat seinen Bund mit euch gekündigt. Es ist aus mit euch Juden. Für euch bleibt nur mehr Fluch. In der christlichen Theologie ist das Volk Israel ein verfluchtes Volk. Durch viele Jahrhunderte gewesen. Das hat sich angefangen zu verändern, aber ist noch lange nicht dort, wo es eigentlich sein sollte. Und deswegen, alles, was für euch an Juden, am Volk Israel von Gott ursprünglich geschenkt wurde an Segen, an Glaubensreichtum, das ist jetzt übergegangen auf die Kirche. Und damit hat Israel kein Erbe mehr. Wir sind jetzt das auserwählte Volk, nicht mehr Israel. Und das hat auch zur Bedeutung, dass das Volk Israel und auch der Staat Israel hat keine Bedeutung mehr. Viele Christen haben kein Verständnis, dass das Volk Israel als Staat, als Nation, der eigentliche Erbe dieses Landes ist, in dem sie jetzt wohnen. Von Anfang an zugesagt, von Abraham eher, als einen ewigen Besitz. Und viele Christen scheuen sich, das zu sagen, Israel ist der rechtmäßige Erbe dieses Landes. Hängt immer davon ab, von welchem Blickwinkel aus wir diese Dinge sehen. Aber dazu kommt nicht diese Enterbung, die da dämonisch entfacht wurde, sogar in die Theologie hinein. Ich sage immer, das ist das Meisterstück des Satans gewesen, dass er die Christen dazu gebracht hat. Das Ganze hat auch noch eine andere Seite, nämlich diese Enterbungstheologie kommt auch vom Islam. Darf ich das nächste Bild jetzt haben? Und auch gleich wieder die Punkte hier, die ich jetzt nicht alle durchlesen möchte, um einfach nur deutlich zu machen, auch im Islam gibt es diese Lehre, dass Israel war eigentlich das auserwählte Volk Gottes. Dieser Gott hieß nicht Jahwe, sondern Allah. Die Bibel wurde zurückislamisiert, vom 7. Jahrhundert zurück zu Abraham. Und Mohammed sagt, dass das jüdische Volk seine Erwählung verwirkt hat. Denn Gott hat eine ganze Reihe von islamischen Propheten Israel geschickt. Denn alle Propheten im Alten Testament wurden dann als islamisch bezeichnet. Und das Volk hat nicht gehört, hat nicht auf die Propheten gehört. Deswegen hat Gott es verworfen. Und an die Stelle Israels ist der Islam getreten, die Nachkommen des Mohammed, also die Nachfolger des Mohammed. Und darum ist auch, das ist der Grund, warum der Islam sagt, Israel, das Land, gehört uns. Wir sind ja jetzt das von Gott auserwählte Volk. Wir sind die Erben dessen, was Gott in Israel eigentlich getan hat. Versteht ihr, was da passiert? Zweimal in großem Stil haben diese dämonischen Kräfte, ich kann es nicht anders sagen, weil das biblisch auch ganz eindeutig so herauskommt, haben dämonische Mächte komplett die Wahrheit verdreht. Und das Schlimmste daran ist, dass er sogar die Christen dazu gebracht hat, Israel zu enterben. Und dann später ab dem 7. Jahrhundert den Islam zusätzlich. Die Erwählung Israels wird von den Christen und von dem Islam beansprucht. Für sich. Und damit bleibt für Israel nichts mehr übrig. Eine Taktik, eine Strategie, eine der Strategien, um Israel sozusagen in seiner Bedeutung, der Bedeutung, die Gott diesem Volk gegeben hat, unwirksam zu machen. Jetzt nächstes Bild. Die Überwindung des Antisemitismus. Da muss ich jetzt sehr schnell vorgehen, weil ich schon sehr spät bin. Aber ihr kennt diese Dinge, deswegen kann ich es jetzt kurz nur anreißen. Ihr Lieben, die Überwindung des Antisemitismus ist von größter Bedeutung. Und wenn man irgendetwas als eine Schuld erkannt hat, beginnt immer die Überwindung von Schuld durch Buße. Ihr Lieben, es nützt nichts, wenn Erklärungen abgegeben werden in der Öffentlichkeit von Politikern, von allen möglichen, dass man sozusagen etwas ausspricht, ja, ja, wir sind da schuldig geworden, aber es ist nicht Buße. Versteht ihr, Buße ist mehr. Buße hat zumindest drei Akte. Es beginnt mit Erkenntnis. Es führt zu Bekenntnis vor Gott. Und drittens, es führt zu einer Veränderung des Denkens und des Handelns. Das ist Buße. Nur zu sagen, ja, ja, das war schlimm damals, das ist noch keine Buße. Heute wird ja kein Österreicher mehr sagen, na ja, oder wenige, dass das gut war damals. Viele sagen, ja, das war wirklich schlecht, dass man die Juden umgebracht hat. Aber das ist nicht Buße. Es beginnt mit einer Erkenntnis, aber die Erkenntnis, ihr Lieben, da beginnt es ja schon. Es geht nicht nur darum, dass man halt ein paar schlechte Worte oder ein paar schlechte Gedanken oder ein paar schlechte Handlungen gegenüber einem Volk ausgesprochen hat, so wie man eben auch gegen andere Völker das tun könnte. Die Erkenntnis beginnt tiefer, nämlich in einer Identifikation mit der biblischen Wahrheit. Die Erkenntnis von Schuld beginnt immer dort, wo man eine Sache aus dem Blickwinkel Gottes sieht. Das ist die notwendige Erkenntnis. Wir brauchen, Christen brauchen, wir sollten Vorreiter sein, sonst geht das auch nicht in die Gesellschaft hinein, dass wir eine Erkenntnis entwickeln, eine Erkenntnis uns schenken lassen, was ist denn die eigentliche Schuld an dem Volk Israel? Und die eigentliche Schuld an dem Volk Israel ist eine theologische zunächst einmal. Etwas, was Christen entwickelt haben an theologischen Anschauungen gegen Israel. Dass man Israel nicht mehr sieht als den Zeugen Gottes in der Welt, durch den Segen in diese Welt gekommen ist, sondern als ein verfluchtes Volk, weil sie Jesus abgelehnt haben. Da braucht es Erkenntnis. Es braucht Erkenntnis darüber, dass wir als Christen aus den Nationen eingepfropft sind an den edlen Ölbaum und dadurch Anteil gewonnen haben an dem gesamten Glaubensgut, das Gott dem Volke Israel gegeben hat. Das müssen wir erkennen. Wir leben in einer Schicksalsgemeinschaft mit Israel, theologisch gesehen. Wir sind auf diesem Ölbaum Israels, das heißt in den neuen Bund, den Gott mit Israel geschaffen hat, hineingepfropft und haben dadurch Anteil. Jetzt gehören wir aufs Engste zusammen. Sie sind nicht unsere Feinde, sondern sind unsere engsten Verwandten. Und darum, ihr Lieben, wenn nicht wirkliche Erkenntnis kommt, wird auch nicht Bekenntnis kommen. Wenn wir bekennen unsere Schuld, dann ist es eben aufgrund des Offenbarwerdens der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Und ihr Lieben, zu diesem Bekenntnis gehört eben oft nicht nur, dass Menschen, dass Gruppierungen, Kirchen, Gemeinden, Städte, Nationen um Vergebung bitten für das, was den Juden angetan wurde. Ihr Lieben, da gibt es eben auch diesen antisemitischen Virus. Dieser antisemitische Virus ist eine dämonische Macht. Und diese dämonische Macht kann Menschen behaften, darf ich es einmal so sagen, auch wenn sie nie eine negative Erfahrung mit Juden gehabt haben, persönlich. Das ist wie ein Gift. Und dieses Gift wird von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben, weitergetragen. Das kommt vielleicht von den Eltern, von den Großeltern, von den Vorfahren. Und man weiß es gar nicht, man empfindet es nur. Da steckt irgendetwas in mir, was mich nicht in eine positive Stimmung zu Israel bringt, sondern es ist immer irgendetwas, was gegen Israel ist. Und ich weiß gar nicht, woher. Und so vieles mehr, da gibt es viel zu sagen darüber. Ihr Lieben, wo man das merkt, kann es sein, dass das ein Einfluss ist, der noch auf uns lastet von unseren Vorfahren. Dann ist es wichtig, das auch vor Gott zu bekennen und diese Einfluss im Namen Jesu brechen. Antisemitismus muss meines Empfindens nach im Leben von Menschen gebrochen werden als eine Kraft, die ständig weiterwirkt. Weil wenn das nicht erfolgt, wirkt sie weiter, weiter, weiter in die nächsten Generationen. Sie fragt nicht danach. Das ist eine sehr persönliche Sache. Haben oft geredet und ich sage das heute nochmal, wenn jemand das entdeckt in seinem Leben, dass es da auch diese Art, diese Haltung gibt, diesen antisemitischen Geist, dann muss er gebrochen werden. Das ist sehr einfach im Gebet, einfach im Namen Jesu diese Einflüsse, diese Folge dessen, was da in der Vergangenheit geschehen ist in unserem Land und auch durch unsere Vorväter gewesen ist, dass das gebrochen wird. Und in dem Sinne, ihr Lieben, die Identifikation mit der biblischen Wahrheit. Nächstes Bild. Die Identifikation mit dem heutigen Israel. Das ist eine Folge davon, wenn wir wirklich Buße getan haben. Dann fangen wir an, uns deutlich und positiv und mit ganzem Herzen, von Herz zu Herz, mit dem Volk und mit der Nation Israels zu identifizieren. Das wird nur möglich sein über den Weg von Buße und über die Erkenntnis von Wahrheit, wie ich es vorhin gesagt habe. Das ist unbedingt der Anfang. Sonst wird man sich nicht in der Weise zu Israel bekennen. Und zu Israel bekennen und sich identifizieren heißt, ich sage es noch einmal etwas anders, wir sind als Christen herausgerufen, dass wir uns mit unserem Herzen, mit dem Herzen Gottes für Israel identifizieren. Das ist das eigentliche Identifikation. Also was Gott denkt über Israel, sollen wir denken. Was Gott fühlt über Israel, sollen wir fühlen. Wie Gott zu dem Volk Israel steht, das soll auch unsere Haltung sein. Was er vorhat mit dem Volk Israel, das wollen auch wir unterstützen. Das ist Identifikation. Und die kommt am schönsten zum Ausdruck in diesem herrlichen Wort, das die Nicht-Jüdin Ruth einmal ausgesprochen hat. Hier die biblische Ruth, die eine Nicht-Jüdin war. Es war die Schwiegertochter einer Jüdin, Noemi, die zurückgekehrt ist in ihr Land Israel. Und die Frage war, ob die Schwiegertochter, die Nicht-Jüdin war, auch mitgeht. Und die Schwiegermutter hat ihr abgeraten, geh nicht mit, das ist ein fremdes Volk Israel und bleib in deiner Heimat. Und die Noemi, die Ruth sagt dann zu der Schwiegermutter, wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Wo du, Noemi, Jüdin, bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Volk. Mein Gott, ja. Und wo du stirbst, da sterbe ich auch. Das ist eine Art von Identifikation, über die man einen ganzen Predigt allein predigen kann. Das ist Herzensidentifikation. Wir gehören zu dieser Familie, zu dieser jüdischen Familie. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Du hingehst in eine Schicksalsgemeinschaft. Wenn wir an die Seite Israels treten, in vielfältiger Weise, indem wir uns öffentlich bekennen zu Israel, das kostet etwas zu dem Staat Israel und zu dem Volk Israel. Wenn wir dieses Volk Israel unterstützen durch Dienste der Barmherzigkeit, durch Versöhnungsdienste oder was auch immer. Wenn wir uns stellen zu den messianischen Juden, zu den an Jesus gläubigen Juden und sie anerkennen in ihrer jüdischen Existenz, nicht sie umkrempeln wollen auf unsere Kirchen, sondern anerkennen und mit ihnen eins werden. Das sind alles Formen, wie wir an die Seite Israels treten. Dass wir eine Stimme erheben, dort, wo der Versuch gemacht wird, dass Israel sein Existenzrecht in Israel verliert. Da müssen wir auftreten. Auch nicht in dem Sinne, dass Jerusalem internationalisert wird. Das ist biblisch einfach völlig daneben. Das ist die ewige Hauptstadt Gottes in der Welt. So hat Gott es deklariert. Er hat gesagt, dort in diesem Stadt will ich wohnen. Worte Gottes, nicht meine. Stellen wir dazu? Oder sagen wir, na ja gut, das ist nicht so ernst gemeint. Und dass wir zu den Plänen Gottes mit Israel stellen, was er noch vorhat. Er hat noch viel vor mit diesem Volk. Auch darüber ließe sich lange. Letztes Bild, da bin ich fertig. Dass wir uns identifizieren mit Israel, das ist auch eine Form, wie wir den Antisemitismus überwinden. Also da ist Buße, da ist Bekenntnis, da ist das Finden der Wahrheit, das sich darauf stellen der Wahrheit, das Identifizieren mit Israel. Und diese Identifikation muss geschehen durch Gebet. Vielleicht den nächsten Wort. Es gibt dieses herrliche Wort, mit dem möchte ich euch sozusagen einfach entlassen, wenn ich so sagen darf. O Jerusalem, sagt Gott, ich habe Wächter über deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Bis er Jerusalem aufrichte und damit Israel. Das heißt, Jerusalem in die Bestimmung hineinführt, die es von Gott von Anfang an gehabt hat. Ihr Lieben, die letzte Bestimmung des Volkes Israel und der Stadt Jerusalem ist nicht einmal jetzt noch erfüllt, obwohl Jesus dort gestorben ist, Jesus auferstanden ist, für uns das Heil erwirkt hat. Das Größte kommt noch. Das ist wirklich eine Erkenntnis, die wir brauchen, warum wir so für Israel unser Herz schlagen sollen und sagen, ja, so beten wir. Wir beten nicht tagespolitisch, Herr, lass das geschehen oder das. Ja, wir dürfen um den Schutz Israels beten. Aber wir brauchen nicht gegen etwas beten, sondern einfach entlang der Worte der Heiligen Schrift, was Gott verheißen hat für Israel in der Zukunft, dazu wollen wir uns stellen. Damit wollen wir uns identifizieren und sagen, du hast gesagt, Herr, du wirst dein Volk zurückführen in dein Land Israel. Du hast gesagt, Herr, du wirst es auch geistlich wiederherstellen. Das ist ein Volk, das sich um dich schart. Du hast gesagt, dass ganz Israel Jesus erkennen wird und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Aussagen in der Heiligen Schrift. Die sollen wir beten. Das heißt, ein Wächter auf den Mauern Israels. Nicht unsere Meinung beten, was wir denken, was richtig wäre. Denn wenn Gott zum Ziel kommt in Israel, wird das zum größten Segen für die Araber. Das ist der Plan Gottes, ihr Lieben. Das ist nicht eine Gegnerschaft gegen Araber und Palästinenser, sondern wenn Gott zum Ziel kommt mit Israel, wird das das größte Segen für die Araber. Darüber gibt es auch Aussagen. Ihr kennt das in Jesaja 19, wo es steht, dass Gott eine Straße bauen wird zwischen Ägypten und zwischen Assyrien. In der Mitte ist Israel. Und Gott selber wird dafür sorgen, dass die Ägypter und die Assyrer, also als Bilder für die arabische Welt, zum Glauben kommen an den Gott Israels. Und Israel, heißt es dort, wird in ihrer Mitte sein, dann heißt es, ein Segen für alle Nationen. Und das kommt nachher raus. Das sollen wir beten. Herr, setze Israel zum Lobpreis für alle Völker. Und dieses Wort im Psalm 122, 6, er bittet, es wird in manchen Übersetzungen geschrieben, er bittet Frieden für Israel. Das Wort Shalom ist nicht nur Frieden, das ist zu abgeklatscht. Das Wort Shalom heißt Heil. Er bittet Heil für Israel. Er bittet, dass das, was Gott sich vorgenommen hat für Israel, dass das durchbricht. Ein Lobpreis auf Erden, ein Segen für die ganze Welt. Amen.